Sie sind im Domradio. Was ich persönlich kann, ist Kuckuck. Das ist einfach. Ja, und was kann ich sonst noch erkennen? Ich glaube, Amseln ungefähr. Ja, genau. Das sind Amseln, die erkenne ich und dann ist, glaube ich, relativ Feierabend. Das ist gut, dass es jetzt das Buch gibt, Nature Guide Vögel. Und das hat der Vogelkundler Kalle Nibbenhagen geschrieben. Hallo, Herr Nibbenhagen.
Hallo, schön, dass ich hier sein kann.
Sie haben auch so einen YouTube-Kanal Ornithologie für Anfänger und in dem Buch jetzt, da sind 105 häufige Vögel drin vorgestellt. Wieso eigentlich ist es wichtig, dass man Vögel erkennen kann am Gesang oder sonst was?
Naja, in erster Linie kann das Ganze ein Zugang zur Natur sein. Es kann total viel Spaß machen. Es ist eines der schönsten Nebensachen meiner Meinung nach der Welt, Vogelbeobachtung. Und gerade jetzt im Frühling merkt man es einfach. Die Beobachtungen werden viel, viel besser, wenn man nicht nur das Ganze mit den Augen macht, sondern mit allen Sinnen. Und dazu gehört halt auch das Gehör.
Ist ja auch, der NABU macht ja immer so eine Stunde der Gartenvögel, wo man dann gebeten wird, Vögel zu zählen. Dafür ist es sicherlich auch ganz hilfreich, wenn man weiß, wie sehen die aus und wie machen die, oder?
Auf jeden Fall. Also grundsätzlich kann da natürlich jeder mitmachen. Also da braucht man jetzt keinen riesen Wissensschatz mitbringen. Wichtig ist vor allem, dass eben viele Daten erfasst werden, um langfristig halt auch sagen zu können, wie es den Vögeln bei uns in den Gärten, in den Städten, in den Siedlungen so insgesamt geht.
Das Buch, was Sie jetzt rausgebracht haben, das ist am Rand immer so farblich gekennzeichnet. Also die gelben Ecken sind die Wattvögel und die Möwen, die Orangen sind die Greifvögel, Eulen sind rot und so lila-blau sind die Singvögel. Und wenn ich mir das Buch jetzt so angucke, macht das eigentlich fast die Hälfte des Buches aus. Sind die Singvögel die meisten, die es so gibt?
Bei uns in Deutschland gibt es schon, würde ich sagen, überwiegend Singvögel. Gerade dann, wenn man auch die extremen Lebensräume mal rauslässt. Das Buch sollte natürlich irgendwie für alle Vogelbeobachterinnen und Vogelbeobachter in Deutschland irgendwie eine Hilfe sein. Und deshalb ist der Fokus eben auch auf die häufigen Arten und nicht nur die, die an speziellen Ecken, zum Beispiel in den Hochalpen oder an der Küste vorkommen. Die häufigsten davon sind zwar trotzdem drin, aber insgesamt sollte sich das Ganze doch eher an die häufigen Vögel so in ganz Deutschland richten. Und da sind die Singvögel doch relativ dominant.
Ihr Lieblingsvogel ist der Buntspecht. Warum?
Ich finde ganz viele Vögel grundsätzlich erstmal interessant. Ich wechsle da immer mal wieder. Ich finde am Buntspecht sehr interessant, dass er einfach so erstmal relativ häufig ist. Das heißt, man kann ganz gut einfach auch sein Verhalten beobachten, weil man ihn regelmäßig sieht. Und dann finde ich an den Spechten einfach interessant, dass sie sich nicht das Hirn letztendlich dumm klopfen, wenn sie da mit Vollgas gegen den Stamm hämmern beim Trommeln. Aber auch einfach die Tatsache, ja, dass er so mit seinen Zähnen am Stamm sein kann, dass er mit seinen Höhlen auch für viele andere Vögel und Tiere, Fledermäuse, Haselmäuse, für viele andere Tiere einfach auch einen Lebensraum schafft mit den verlassenen Höhlen. Das finde ich etwas sehr, sehr Interessantes.
Sehr praktisch, wenn der mir das Haus baut. Sie erklären mit ganz vielen Praxistipps, wie man schnell und sicher bestimmen kann, was für ein Vogel das jetzt ist. Haben Sie mal ein Beispiel?
Ja, also grundsätzlich finde ich es immer wichtig, sich nicht überfordern zu lassen. Also es soll ja Spaß machen, deshalb soll nicht frustrierend sein. Dementsprechend gebe ich immer als Tipp, schön langsam anzufangen, eins nach dem anderen sozusagen zu lernen und auch mit den häufigen und auch mit den einfachen Vögeln anzufangen. Sie haben ja vorhin den Kuckuck nachgemacht. Da gibt es noch ein paar andere Vögel, die mehr oder weniger einfach nur ihren Ruf oder ihren Namen rufen. Den Uhu, den Zilpzalp, das sind natürlich relativ dankbare Vögel, mit denen man auch ganz gut anfangen kann.
Wir machen mal kurz einen Test. Sie sind ja Fachmann. Ich mache jetzt mal hier so einen Vogel an und Sie sagen, welcher das ist, okay?
Ja.
Na?
Das kommt mir noch nicht bekannt vor.
Ich sage Ihnen, was dran steht in meinem Computersystem. Kohlmeise.
Ah ja, okay. Ja, Kohlmeisen sind sehr flexibel, was ihr Gesang und Ruf angeht.
Ah, die wechseln sich auch immer ab?
Ja, wir haben über 30 verschiedene Lautäußerungen und ich würde mal sagen, das war keine der häufigen.
Okay.
Aber insgesamt sind die sehr, sehr flexibel.
Wir machen mal noch einen. Wissen Sie, welcher flexible das ist?
Da konnte ich leider nicht so viel hören.
Ah, wir sind auch am Telefon, ne? Das ist jetzt immer ein bisschen schwierig alles. Das ist eine Heckenbraunelle. Und ich habe die jetzt mal genommen, weil wir an Ostern in Mamas Garten Eier gesucht haben, natürlich Ostereier, und haben aber plötzlich ein Nest gefunden mit 4 blauen Eiern drin. Und dann fragten wir uns, also es war dann wohl eine Heckenbraunelle, sagte zumindest das, der Laie macht ja dann ein Foto und gibt das irgendwo im Internet ein und sagt, was ist das denn hier? Haben Sie vielleicht mal so einen Tipp, weil wir dann darüber diskutierten, was soll man jetzt eigentlich machen oder nicht machen? Darf man da nah dran gehen? Muss man ganz weit wegbleiben? Gibt es so Handlungsanweisungen?
Also grundsätzlich ist es oder sind Vögel am verletzlichsten oder am störungsempfindlichsten direkt am Nest. Da geht es natürlich um den ganzen Jahresaufwand, ob man sich fortpflanzen kann oder auch nicht. Dementsprechend ist es da immer besonders wichtig, ja, möglichst das Nest in Ruhe zu lassen. Klar, wenn man das irgendwie einmal findet, kann man da mal reinschauen und dann aber aus sicherer Distanz vielleicht auch mit dem Fernglas mal schauen, kommt der Vogel denn wieder? Und so kann man dann auch ja aus sicherer Distanz schöne Beobachtungen bekommen.
Sie sagen, es ist gut, wenn man erstmal so einen Vogel bestimmt und dann ihn auch beobachtet und bestimmte Verhaltensweisen sich da abgucken kann. Kann man auch lernen, Vögel zu lesen? Also wenn ich einen Hund sehe, dann weiß ich so, der macht jetzt gleich entweder ein Häufchen oder der muss mal pinkeln oder so. Das kann man, da kann man lesen. Kann man so Vögel lesen?
Ich würde schon sagen, ja. Also es gibt einfach Anzeichen, ähnlich wie beim Hund auch, das typische Verhalten erstmal irgendwie vielleicht schon so eine Art Vorverhalten haben, also dass man schon an irgendwelchen Anzeichen erkennen kann, was denn jetzt so an sich kommen könnte. Genau, also Vögel beobachten kann einfach ein sehr interessanter Zugang zur Natur sein und das geht über die Beobachtung oder über die Bestimmung hinaus, also gerade auch ja, wenn man es nicht deuten kann, einfach nur mit Interesse zu schauen, was macht der Vogel als nächstes, wie verhält er sich, wie interagiert er vielleicht auch mit anderen Arten oder mit Artgenossen, das ist etwas, was ja auf jeden Fall sehr interessant sein kann.
Kalle Nippenhagen, Vogelkundler, eine Internetseite hat er, die heißt Ornithologie für Anfänger, und jetzt ist ein Buch rausgekommen, Nature Guide Vögel, da stellt er 105 häufige Vögel vor und erklärt mit vielen Praxistipps, wie man die schnell und sicher bestimmen kann. Und man lernt auch was über die Verhaltensweisen der Vögel. Dankeschön, Herr Nippenhagen, fürs Gespräch im Domradio.
Sehr gerne, vielen Dank.